Haben Sie schon mal was vom Lysenkoismus gehört? Ja, völlig unbekannter Begriff, wird in der Geschichtsstunde wohl nicht gelehrt. Und was hat das mit der Genetik zu tun? Mit den Kondratjew-Wellen, Peak Oil, dem modernen Genderwahn und ja, dem Klimawandel, dem menschgemachten Klimawandel, der immer mehr Bedeutung in der Gesellschaft erhält. Ist das eine moderne Form des Lysenkoismus? Ich glaube ja. Heute werden wir darüber diskutieren. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Wissenschaft gerne verschwiegen werden. Kleiner Versprecher, gewollt, ungewollt. Ich sage immer Medien, diesmal geht es um die Wissenschaft. Und zwar gab es einen Herrn Trofim Lysenko, ein Russe. Und dieser Lysenko hat, tja, in den 1930er Jahren eine pseudowissenschaftliche Theorie begründet, die er ja mit großer Macht im damaligen Stalinismus durchsetzen konnte. Der hat da einen sehr steilen Aufstieg hingelegt, weil das, was er pseudowissenschaftlich verbreitet hat, ja genau recht kam den Machthabern für die Begründung ihres gesamten Kommunismus. Lysenko war dann sogar von 1940 bis 1964 eine tonangebende Person, die ja den Diktator Josef Stalin, vorher schon gestorben, als Protégé gewinnen konnte. Und er sagte, die vorherrschende Lehre der Genetik ist alles falsch, gibt es nicht, es gebe gar keine Gene und man könne verschiedene Getreidesorten durch geeignete Kulturbedingungen ineinander umwandeln. Man pflanzt also Weizen und erntet Roggen. Ja, ein bisschen weit hergeholt. Aber nun, die wissenschaftlichen Fähigkeiten von Politikern waren noch nie so sonderlich gut. Schon 1938 wurde er zum Präsidenten der Akademie für Landwirtschaftswissenschaften ernannt, also Top-Position. Und seine Thesen erlangten allgemeine Gültigkeit in der Sowjetunion und kritische Stimmen massiv unterdrückt wurden. Also hier wurde Wissenschaft dann unterdrückt zugunsten ja eines Systems, was den Herrschenden ja prima gelegen kam. Die Massenmedien haben dann wunderbar mitgemacht. Die haben also den Lysenko als ein Genie dargestellt, der die Landwirtschaft revolutioniert hat. Und es gab natürlich durch diesen völligen wissenschaftlichen Unfug, gab es natürlich Fehlernten, jede Menge Missernten. Und die Bauern wollten dieses Kollektivistische nicht, sondern wollten ihr eigenes Feld bestellen, sabotierten dann auch und dann kam es zu großen Säuberungsaktionen mit vielen, vielen, ja, Hunderttausenden bis Millionen Toten. Und das war im Prinzip ja Auswirkung von dieser wissenschaftlichen, ja, Fehlmeinung, die von politischer hoher Stelle unterstützt wurde. Die staatlich gelenkte Presse applaudierte Lysenkos praktischen Fortschritten und zog die Motive seiner Kritiker in Zweifel. Schließlich wurde er von Stalin zu seinem persönlichen Landwirtschaftsberater ernannt. Eine Position, die Lysenko dafür nutzte, Biologen als Fliegenliebhaber und Menschenhasser zu denunzieren. Dann wurden die entsprechenden Leute dann eingefangen, in Gulag gesteckt und nachher hingerichtet. Soweit sind wir noch nicht. Aber es werden dann die entsprechenden politisch wichtigen Leute, zum Beispiel im PIK, im Potsdamer Institut für Klimafolgeabschätzungen, entsprechend ausstaffiert mit Millionen, unterfüttert. Und die machen dort nichts anderes, als Papier zu produzieren, weil ja hier etwas abgeschätzt werden soll, interpretiert werden soll und, und. Also hier ziehe ich jetzt schon mal ganz bewusst eine Parallele, die aber erst später, jetzt wahrscheinlich in einer halben Stunde, hier dann zum Tragen kommt. Die zunächst noch offenen Auseinandersetzungen zwischen den Genetikern und den Anhängern Lysenkos wurden entschieden, als die Genetiker durch den großen Terror 1937 sämtliche Fürsprecher in der Politik verloren und dann wurden sie entsprechend liquidiert mit Feinden des Volkes angeblich kooperiert zu haben. Genetik wurde dann zur faschistischen und bourgeoisen Wissenschaft erklärt. Ja, und dann war es einfach dahin und alle befolgten hier völlig praxisfremde Dinge, die ja verklärt wurden als ja die neue Wahrheit. Ne? Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow, der war also etwas kritischer Herrn Lysenko gegenüber, unterstützte ihn jedoch weiter und 1962 wurden seine wissenschaftlichen Fehlinterpretationen und Fälschungen durch prominente Naturwissenschaftler, also jetzt Fachfremde, nicht Landwirtschaftsmenschen, nicht Genetiker und, sondern oder Biologen, sondern jetzt von prominenten anderen Naturwissenschaftlern kritisiert. Und 1962 wurde dann abgesetzt von der Lenin-Landwirtschaftsakademie. Und erst nach Chruschtschows Sturz im Oktober 1964 konnte Lysenkos Irrlehre als solche bezeichnet werden und verworfen werden. Und dann wurde 1965/66 der Biologieunterricht in der Sowjetunion ausgesetzt. Man musste erstmal neue Lehrbücher schreiben, Lehrpläne entwickeln, um hier den Menschen jetzt mal wieder das Richtige beizubringen. Jo, da dauert es ein Weilchen. Und aus diesen Irrlehren des Herrn Lysenko hat sich der Begriff Lysenkoismus heute entwickelt, der im breiteren Sinne auch allgemein die politische Förderung pseudo- oder unwissenschaftlicher Thesen und die Behinderung der freien Wissenschaftsentfaltung durch die Politik beschreibt. Das ist mal interessant. So, jetzt sind wir mit dem Herrn Lysenko durch und jetzt kommen wir zum nächsten russischen Charakter, dem Herrn Kondratjew. Da habe ich schon mal vor vielen Jahren über die Kondratjew-Wellen ein Video gedreht, schreibe ich Ihnen hier mal hin. Und da geht es um ja, Konjunkturzyklen. Und Kondratjew hat also 1926 in Berlin eine Arbeit über lange Wellen der Konjunktur veröffentlicht. Und hieran stellte er mit empirischem Material aus der westlichen Welt fest, dass die kurzen Konjunkturzyklen, die Schweinezyklen, typische Konjunktur, Allspace an der Börse und so, von langen Konjunkturwellen überlagert werden. Und diese langen Konjunkturwellen dauern so 40 bis 60 Jahre und die bestehen aus einer länger andauernden Aufstiegsphase und einer etwas kürzeren Abstiegsphase. Da gibt es also die, was haben wir jetzt, 5 oder 6 Kondratjew-Zyklen, die Sie ja finden. Ich schreibe Ihnen unten mal rein. Nee, das googeln Sie selber. Das finden Sie, die Kondratjew-Wellen, wenn Sie sich nicht mein Video anschauen wollen. Josef Schumpeter prägte 1939 in seinem Werk über Konjunkturzyklen für diese langen Konjunkturwellen den Begriff der Kondratjew-Zyklen. Und es stellte heraus, dass die Basis für diese langen Wellen grundlegende technische Innovationen seien, die zu einer Umwälzung in der Produktion und Organisation führen. Das war also Elektrifizierung, das war dann ja individuelles Fahren, dann war es Großindustrie und was es da so an verschiedenen Zyklen gab. Wir sind wohl in einem neuen Zyklus drin, wobei es auch hier jetzt Wissenschaftler gibt, die sagen, nein, es gibt keine Kondratjew-Zyklen mehr, weil wir uns einem Singularitätspunkt nähern, kurzweil. Die Singularität naht, habe ich auch ein Video über das Buch geschrieben, über das geschriebene Buch gedreht. Und ja, da sieht man, es gibt also wissenschaftlich dann schon da gewisse ja, Diskussionen, weil vor der, sagen wir mal, der industriellen Revolution gab es diese Zyklen nicht, weil da diese ja, technischen Innovationen, die grundlegend die Welt veränderten, weil es die da vorher nicht gab. Also die Kondratjew-Wellen fingen dann irgendwann im 18. Jahrhundert an und angeblich enden sie dann jetzt im 21. Jahrhundert mit dem Erreichen des Singularitätspunktes, wo Maschinen besser werden als Menschen und diese Maschinen dann in viel kürzeren Zeiten sich verbessern können und dann unendlich intelligent werden und den Menschen überlegen sind. Und die einen sagen, der Mensch wird verdrängt, die anderen sagen, es wird ein paradiesisches Leben. Aber das ist jetzt mal egal. Mit seiner Grundthese von Kondratjew, dass diese wirtschaftlichen Wellen immer wieder zur Erholung des kapitalistischen Systems durch diese Zyklen erfolgen, war also ein massiver Widerspruch zur herrschenden Doktrin. Kommunismus forever, stabil, zum Wohle des Menschen, ein Paradies, Utopia auf Erden. Und das führte bei Kondratjew zu einer Verurteilung, zu einer Gefängnisstrafe, Einzelhaft in Susdal. Keine Ahnung, wo das liegt, muss ich mal googeln. Dann gab es die große Säuberung unter Stalin in den Jahren 1936 bis 1938 und Nikolai Kondratjew wurde nach 8 Jahren Haft schließlich am 17. September 1938 von einem Militärtribunal zum Tode verurteilt. Für einen der großen wissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen Entdecker dieser Welt zum Tode verurteilt, weil man das nicht hören wollte, was er rausgefunden hat. Schlimm. Da sieht man mal wieder, die Linken haben sich mit Gewalt gegen die Realitäten der Welt zur Wehr gesetzt und geholfen hat es, na gut, der Herr Kondratjew war tot, der arme Mann, aber geholfen hat es langfristig nichts. 1987 wurde Kondratjew sogar noch von der Sowjetunion rehabilitiert. Und 1989 war dann auch mit der Sowjetunion Schluss. Ja, da hat sich der große Zyklus dahin gerafft. Gut. Da sieht man also hier wieder, wie die Politik auf die Wissenschaft draufgreift und diese Wissenschaft vergewaltigt. Beim einen hochheben, weil es den eigenen Ideologien entspricht und beim anderen runterdrücken, weil es der eigenen Ideologie nicht entspricht. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wird es ein bisschen ungemütlich, wird es schon grüner und zwar zu Peak Oil. Sie kennen mich hier als Elektroautomobilist mit Photovoltaik auf dem Dach und Hausakku und regenerativen Energien im Winter, kompensierten Gas und so. Also ich bin hier grüner als mancher Grüne, aber ich bin gleichzeitig Wissenschaftler, Technokrat und für mich ist also Technik und Wissenschaft die Lösung und nicht das gemeinsame Tanzen um ein Holzfeuer. So, also ich bin hier, ich sage, Technik ist die Lösung. Und nicht, wir müssen uns beschränken, kein Wachstum, zurück auf die Scholle und alle Bio. Also nein, ganz bestimmt nicht, so einer bin ich nicht. So, das führt auch zu einem gewissen Konflikt zwischen meinen Zusehern hier, die stark auf, die zu einem Teil stark auf der grünen Seite stehen und die anderen, die stark libertär angehaucht sind und sagen, der Markt wird es schon richten. Eindeutig. Da fällt dann auch immer die Geschichte, Herr Lüning, Sie sind ja auch für Umweltschutz, dann stimmen Sie doch dem Klimawandel zu, lügen Sie die Leute an, dann es ist ja für einen guten Zweck. So, und da habe ich mal das Video gedreht über die gute politische Lüge, die schon Platon damals diskutiert hat und er kam damals zum Schluss, nein, darf man nicht lügen, aber die obersten Politiker, die das Gute fürs Volk wollen, die dürfen die gute weiße Lüge. Ja, nein, für mich gilt Wissenschaft und das war's. So. Also da gibt es an dieser Stelle keine Lüge. Jetzt kommen wir also zum Peak Oil. Peak Oil bedeutet, irgendwann sind wir an der Spitze der Ölförderung angekommen und dann geht es nur noch bergab. Und da habe ich so meine eigenen Vorstellungen. Und zwar, wie gesagt, ich bin nicht für Verbrennen von Öl. Ganz und gar nicht. Eine der schlechtesten Dinge, die man tun kann. Öl verbrennen, Öl verstromen. Nein, schlimm. Es wird immer gesagt, die Ölförderung lässt schon nach und das Ende ist in Sicht und diese unsäglichen Bücher des Club of Rome, die falscher nicht sein konnten. Mich haben sie also in der Schule durch diese Bücher durchgetrieben. Das war die reinste Pest. Und da war 2000 war die Welt zu Ende, da alles im Chaos versunken. Dann war es Jahr 2000, nichts von alledem war passiert. Es ging ganz in eine andere Richtung. Und dann trafen sich die Club of Rome-Mitglieder und der Nachfolger wieder zu einer neuen Konferenz und haben gesagt, jetzt haben wir den Stein der Weisen, jetzt wissen wir alles viel besser, wie es geht. Jetzt ist dann und dann Schluss. Ich habe dieses Buch nicht mehr gelesen. Also Zusammenfassung noch nicht mal, die Inhaltsangabe habe ich gelesen. Aber ich weiß nicht, aber 2030, 2050 ist dann die Welt wirklich zu Ende, alles kaputt. Und auch jetzt kann ich Ihnen versprechen, nein, wird es nicht sein. Weil die Club of Rome Leute Apokalyptiker sind, die an dieser Stelle nicht recht haben. Dass es zwischendrin zu einer massiven monetären Krise kommen wird, yo, die mitunter auch vielleicht, wenn Stromausfälle zu lange passieren, dann auch zu Millionen Toten führen können, auch das glaube ich. Aber dass die Welt dann ausgebeutet, vergiftet und zu Ende ist, nein, das glaube ich nicht. Ich habe Ihnen mal hier ein Bild, blende ich Ihnen jetzt ein, über die Ölförderung auf der Welt zusammengestellt. Das sind die offiziellen Zahlen. Und zwar die Gesamtölförderung auf der Welt. Und da sieht man, wie das am Anfang exponentiell ansteigt. Dann kommt der erste Knick. Das ist die erste Ölkrise 1974. Und dann 1981, 1982 so kam die zweite Ölkrise. Und seitdem steigt es nicht mehr exponentiell, sondern nur noch linear. Hui, das ist eine gute Nachricht. Wir haben kein exponentielles Wachstum mehr, sondern noch ein lineares Wachstum. Das liegt aber daran, dass man auch beschlossen hat, andere Energieformen zu nutzen, die jetzt nicht mehr zu diesem exponentiellen Anstieg vom Ölverbrauch führen. Aber man kann deutlich sehen, Peak Oil ist nicht erreicht. Es geht linear weiter. Eine Abschwächung ist nicht in Sicht. Die Schlaumeier kommen dann und sagen, ja, das bedeutet ja gar nichts, denn man pumpt jetzt immer schneller, immer fetter und die Reserven reduzieren sich immer weiter. Und dann wird es schlagartig Schluss sein. Nun, Reserven werden gefunden, wie verrückt. Es gibt die bekannten Reserven und dann gibt es die unbekannten Reserven, von denen wir noch gar nichts wissen. Und je mehr man im Tiefwasser bohrt, also abseits des Festlandsockels, 4.000, 5.000 Meter Tiefe, umso mehr Öl findet man. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, weil Deepwater Horizon hat uns gezeigt, was da austreten kann an Öl. Jo, und dass das nun wirklich nicht gut ist. Soll aber heißen, es wird genug Öl geben und man wird es auch finden und man wird es auch fördern. Ja, im deutschen Wesen soll die Welt gewesen genesen? Nein, das findet nicht statt. So, und auch hier gibt es eine Theorie, die aus dem Kommunismus geboren wurde, nämlich der abiotischen Ölentstehung. Was ist das? Das bedeutet, man hat also nicht Pflanzen, die unter hohem Druck dann verrotten und zu längerkettigen Ölen, Teeren und so weiter sich verwandeln, sondern dass allein durch hohen Druck im Erdinneren das Öl durch Synthese entstehen kann. Beweis dafür, man findet auf fremden Himmelskörpern, wo es keine Biologie gibt, keine Pflanzen gibt, gibt es auch Kohlenwasserstoffe, die man über Spektren nachweisen kann, so zum Beispiel das Methan. So, das wäre ein Nachweis, dass unter hohem Druck dieses Methan tatsächlich entstehen kann. Gibt es wissenschaftliche Arbeiten darüber, funktioniert. Aber einmal geht es auch weiter zu längerkettigen. Nun, da darf man Zweifel haben. Und die nächste Frage ist, verbrauchen wir mit 80 Millionen Barrel Öl am Tag nicht mehr, als die Erde tatsächlich herstellen kann? Auch eine berechtigte Frage. Ist an dieser Stelle egal. Wichtig an dieser Stelle ist, dass diese abiotische Theorie vor allem von der Sowjetunion vertreten wurde. Warum? Weil die Sowjetunion damals noch nicht die Ölfunde in Sibirien hatte, diese gigantischen Mengen, die dort gefunden wurden, und die anderen Quellen mau aussahen und nicht für einen langfristigen Bestand des Kommunismus ausgereicht hätten. Und deshalb gab es hier die Durchhalteparole, das kommt schon wieder, kein Problem, Sozialismus forever. Was ist nun wohl da dran? Es gibt Theorien, dass aus den ausgebeuteten Ölquellen halt von der Seite aus porösem Gestein halt das Öl nachfließt und nach ein paar Jahren halt die Quelle wieder voll ist, man wieder weiter fördern kann. So, das ist der Erklärungsversuch. Gut. So, auch hier wieder wissenschaftlichen Disput politisch genutzt. Ja. Schon wieder von Linken. So, jetzt kommen wir zum Genderwissenschaften. Oder auch, wie von mir bezeichnet, zum Genderwahn. Auf Facebook kann man angeblich, ich habe bei mir männlich angeklickt, tut mir leid, ich fühle mich so, ich bin ein Mann im Körper eines Mannes, kann man angeblich 60 Permutationen von Geschlechtern wählen. Und es geht darum, Jungs in Mädchenkörper, Mädchen in Jungenkörper, natürlich andersrum auch, dann Transgender, Transsexuell, Intersexuell, Bisexuell und kreuz und quer. So, darum geht es. Und wie bei Lysenko glauben die Vertreter dieser Genderwissenschaften, und da wurden mittlerweile Lehrstühle in Deutschland schon geschaffen, um diese Genderwissenschaften wissenschaftlich zu untersuchen. Und glaubt man dort nicht primär an die Genetik, obwohl sie nicht abgelehnt wird, an die Genetik, sondern als an die Gesellschaft, als den sexuell prägenden Einfluss. Ja, ich bin da nicht so tief drin. Vielleicht akzeptieren die auch einen gewissen Zufall damit drin. Auf jeden Fall muss man den Kindern sehr früh diese Möglichkeit zwischen den 60 Geschlechtern sich zu entscheiden geben. Und man muss eine früh kindliche Sexualkundeerziehung schon in der dritten Klasse machen, wo schwul und lesbisch und Selbstbefriedigung und all dieses Zeug gelehrt wird. Was den Elternverband in Baden-Württemberg, wo die Grünen an der Regierung sind, größte Partei sind, auf die Barrikaden gebracht hat und schon zu heftigen gesellschaftlichen Konflikten geführt hat. Und ich gehe davon aus, dass bei der nächsten Wahl in Baden-Württemberg die Grünen nicht mehr unbedingt es schaffen werden. Nun, wir werden sehen, denn bei der letzten Wahl, da war diese Durchsexualisierung der Schule noch nicht so wirklich abgeschlossen oder durchgeführt. Und mittlerweile kommt es dichter. Und da glaube ich also, dass die Grünen aus solchen Aktivitäten, die ja in ihrem Parteiprogramm früher auch dazu führten, dass sie also Sex mit Minderjährigen also auch legalisieren wollten. So, da kocht eine Ideologie in diesem grünen Umfeld, die ja unsere bisherige Gesellschaft ja bedroht, auflösen will, im massiven Konflikt zu ihr steckt. Für mich hat die Genetik 50% Einfluss auf den Menschen. Wenn ich nichts weiß, nehme ich als Ingenieur immer 50% an. Die restlichen 50% aus meiner Sicht bringt die Gesellschaft und vor allem die Gruppe, in der das Individuum aufwächst. Der Mensch ist ein Gruppenwesen, das Gehirn ist plastisch, wird beeinflusst, lernt. Den Knallroten, aka die Grünen, ist dieser Erbeinfluss natürlich ein Dorn im Auge, wissenschaftlich wie beim Lysenko oder beim Kondratjew. Und das würde ja bedeuten, dass nicht alle gleich wären. Und das ist das Hauptproblem, weshalb hier sie den politischen Konflikt haben und warum aus meiner Sicht der echte reine Sozialismus und Kommunismus eine reine Fiktion bleiben wird. Es gibt hier immer Schlaumeier, die schreiben in die Kommentare runter: Herr Lüning, das war kein Kommunismus in der Sowjetunion. Den richtigen Kommunismus muss man mal probieren. Ausprobieren hat es noch nie gegeben. Und so, da sage ich Ihnen, den wird es auch nie geben, weil einfach das Individuum ganz anders reagiert, als das Kollektiv reagieren sollte. So. Und wenn Sie das Individuum, das jetzt anders reagiert, daran hindern wollen, dann endet das in einem grünen Faschismus oder einem roten Faschismus. In einer freien Gesellschaft werden sich immer Individuen gegenüber dem Kollektiv abgrenzen. So, und das kriegen Sie nicht weg, weil es genetisch in uns verankert ist. So. Deswegen wollen diese Gender-Leute halt hier die Genetik zurückdrängen und den Einfluss der Gesellschaft vergrößern und die frühkindliche Erziehung, Sexualerziehung dahin bringen, um den Einfluss ihrer Ideologie dort auf das Lebewesen früher durchsetzen zu können. So. Das ist auf der anderen Seite natürlich genauso wie in der Sowjetunion, wo das einzelne Individuum sich dann mit Harren und Stechen ins Politbüro vorgekämpft hat, so ist es bei den Roten und bei den Grünen auch nicht anders. Die kämpfen gegeneinander wie die Irren als Individuen und wollen hier auf die oberen Posten in der Partei und dann unten die anderen zum Fußvolk degradieren, die genau das machen sollen und durchsetzen sollen, was sie oben ja als der Gleichste unter Gleichen hier dann in die Fläche hineindrücken wollen. Die Erklärer der Ideologie, der oberste Sowjet. Tja, ich glaube aber auch an die Epigenetik. Was ist das? Das ist ein Einfluss der gesellschaftlichen Erfahrungen oder der Erfahrung des Individuums in der Gesellschaft, zum Beispiel Traumata. Traumata von Kriegen, Traumata von Vergewaltigungen und so weiter. ins oder ans, wenn es falsch, ans Erbgut, Einfluss auf das Erbgut, was sich dann in der nächsten Generation fortgetragen hat und jetzt nicht als Mutation im Gensatz, sondern als Modifikation über eine sogenannte DNA-Methylierung. Da setze ich Methylgruppen an die Aminosäuren dran und verändern damit oder aktivieren oder deaktivieren hier gewisse Gensequenzen, die für gewisse Dinge verantwortlich sind. So hat man also Zusammenhang zwischen Größenwachstum und Traumata gefunden. Dass man also davon ausgehen kann, diese kleinen Menschen im Mittelalter, die waren höchstgradig traumatisiert. Da ging es zu. Das war also nicht eine edle, tolle Zeit, sondern das war eine Zeit, die durch Traumata gespickt war und wie die Menschheit es überhaupt überlebt hat, man kann es sich gar nicht vorstellen. Tja, da sieht also man hier wieder bei dieser ganzen Gendergeschichte eine massive politische Einflussnahme auf die Wissenschaften. Ganz massiv. So, jetzt kommen wir zum Klimawandel. Einer meiner Lieblingsthemen. Und hier sieht man ein komplett analoges Vorgehen gegen den Stand der Wissenschaften, Physik und Chemie, versucht also nun ein kleines Völkchen an Klimawissenschaftlern eine andere Theorie durchzusetzen. Das ähnelt also dem Lysenkoismus, das ist also wirklich krass ist. Ne? Eine Theorie, die versucht wird durchzusetzen, obwohl zigtausende an US-Wissenschaftlern dem widersprochen haben. Gibt es petitionproject.org, stammt von 2012 oder so, wo die sich gegen diese menschgemachten Klimawandeltheorien ausgesprochen haben. Und da wird jetzt immer wiederholt, dagegen 97% der Wissenschaftler sind sich da einig, dass das mit dem Klimawandel so ist und dass der Mensch mit seinem CO2 daran schuld ist. Das ist jetzt nur das Völkchen der Klimawissenschaftler. Und immer, wenn nun ein Physiker sich irgendwo meldet und sagt, so geht das nicht, dann heißt es, nein, der ist ja nicht vom Fach. Der ist ja von der Ölindustrie bezahlt. Der ist ja bei Eike. Oh, Gottes Willen. So, also da versucht man, unter sich zu bleiben. Und das erinnert mich so ein bisschen im Prinzip an die DDR, wo es 99% Einigkeit gab. Ne? Wahrer wurde der real existierende Sozialismus deswegen nicht. Ne? Und der orientierte sich wie immer an strengen wissenschaftlichen Kriterien. Und jetzt fragen wir uns mal, wie kamen denn überhaupt die 97% zustande, dass die Wissenschaftler hier angeblich zu 97% da übereinstimmen? Nun, 2013 wertete ein Team unter der Leitung des australischen Kognitionswissenschaftlers John Cook die Zusammenfassung, also die Abstracts, von 12.000 wissenschaftlichen Publikationen aus 1980 Zeitschriften aus, die die Stichwörter Klimawandel oder Klimaerwärmung enthielten. Die erfassten Fachartikel wurden in 8 Kategorien unterteilt. Erstens, die Klimaerwärmung ist hauptsächlich durch Menschen verursacht. Zweitens, der Mensch ist an der Klimaerwärmung beteiligt, also etwas abgeschwächt. Drittens, die Studie nimmt Bezug auf eine menschenverursachende Erwärmung. Viertens, es wird keine Aussage zur menschgemachten Klimaerwärmung gemacht, das ist also eine neutrale. Fünftens, die Rolle des Menschen wird erwähnt, es werden aber keine Schlüsse gezogen. Sechstens, der Mensch hat einen unbedeutenden Einfluss auf die Klimaerwärmung. Siebtens, der Einfluss des Menschen auf die Klimaerwärmung ist nicht nachweisbar. Und achtens, die menschgemachte CO2-Emissionen sind vernachlässigbar. So, also diese 8 Kategorien hat nun dieser John Cook zusammengestellt oder aufgestellt und dann im Prinzip diese Abstracts danach bewertet. Und die Kategorien 1 bis 3 wurden als Zustimmung gewertet. Also Klimaerwärmung hauptsächlich durch Menschen, der Mensch ist beteiligt und die Studie nimmt Bezug auf eine menschenverursachende Erwärmung. 1 bis 3. So. Die Kategorien 4 und 5, denen man 2/3 der Arbeiten zuordnete, 2/3 wurden als irrelevant eliminiert. So, das hieß, Stichwörter Klimawandel und Klimaerwärmung waren drin, man hat es aber nicht zuordnen können und wurden eliminiert. Das heißt, 2/3 der Leute hatten da keine Meinung. Ne? Durch diesen statistischen Trick wurden aus den 32,6% der Kategorien 1 bis 3 plötzlich 97% Zustimmung. Das nenne ich mal kreative Statistik. Es war unter einem Drittel. Unter einem Drittel und aus denen werden 97%. Und dann sind die ganzen anderen Wissenschaftler, die sonst auf der Welt rumlaufen, da überhaupt nicht beteiligt. Das ist also eine Subgruppe. So, man hätte also aus der Studie genauso gut formulieren können, 66,4% der Klimawissenschaftler wollen bezüglich des menschgemachten Einflusses auf das Klima sich nun überhaupt nicht zu irgendeiner Sache festlegen lassen. Ne? Das ist, diese Zielgruppe auszuwählen, ist eine altbekannte, üble Methode, um gewünschte Resultate zu erzielen. Und es ist zusätzlich noch schwierig, ob diese Studien, die hier angesprochen oder ausgewertet wurden, überhaupt etwas Neues in dieser Sache verursachten oder ob sie sich auf etwas bezogen, dass sie also nichts Neues, ursächlich Neues hatten, sondern sich auf irgendetwas bezogen und das nochmal durchkauten. Das eine Mal von links geguckt, das andere Mal von, nein, nicht von rechts, von ganz links geguckt und das andere Mal von links geguckt. Ne? Also da wurde auch das noch nicht mal, dass sie also Sekundärstudien im selben Umfeld auch nochmal da oben mit drauf. So, seit 2013 hat sich gewaltig viel getan und zwar in die falsche Richtung. Ich habe letztlich mal wieder eine Arbeit von einem Umwelttechnik-Lehrstuhl lesen dürfen, Masterarbeit, und da muss der Professor oder da muss man nach dem Professor ein Kapitel zum menschgemachten Klimawandel im CO2 drin haben. Eine Pflicht. Ohne das verlässt keine Arbeit den Lehrstuhl. Warum? Weil der Lehrstuhl unter dem politischen Druck steht, nur seine Forschungsgelder und Fördermittel zu bekommen, wenn er entsprechend hier in diese Klimarichtung forscht. Wir sind also genau schon bei diesen stalinistischen Aktionen der Unterdrückung anderer, der propagandistischen Ausnutzung der Leute angekommen. Ne? Und diese Thesen werden dann über unser Propagandafernsehen, aber hier bei Propagandafernsehen, Staatsfernsehen, gesprochen, weil einfach die Politiker über die Rundfunkräte dermaßen hohen Einfluss auf die Sender haben, ne? Und auf die Auswahl der Chefredakteure und damit auf die Auswahl der Inhalte. Krass. Und die typische Antwort von dieser Art Stalinisten ist, wir fangen jetzt mal an, diese Leute zu diffamieren. Boah, das ist ja ein Rechter. Das geht ja überhaupt nicht. Der kommt ja aus der Öllobby, ganz böse. Und am Ende Nazi. So, da wundert es nicht. In Österreich gab es einen Gastprofessor, ich meine, war Graz oder Linz, war der forderte die Todesstrafe für Klimaleugner. Hin und wieder liest man sowas hier unten auch. Und wenn einer hier Todesstrafe fordert, dann wird er gelöscht bei mir. Zack, weg. Denn es geht los mit der Forderung der Todesstrafe. Heute erfolgt noch kein Gulag und dann keine standrechtliche Erschießung wie beim Kondratjew, sondern eine wirtschaftliche Ausgrenzung, ein Entzug von Forschungsmitteln, vom Mobbing, von Kündigungen und so weiter. Und gleichzeitig findet dann die Vergewaltigung unserer Sprache statt, welche Worte recht sind, welche man nicht mehr nehmen darf und so weiter. Und wir nähern uns so ganz langsam dem Orwellschen Newspeak, also dem Neusprech. Alles, was ideologisch nicht entspricht, nicht konform sich äußert, sich spricht, ist Nazi. So, geht dann gar nicht. Und willkommen, kann ich nur sagen zum Abschluss, in der Brave New World von Aldous Huxley, der 1932 da seinen dystopischen Roman geschrieben hat, gibt es als Film genauso wie 1984, gibt es auch als Film, sowohl beide gibt es hier auf YouTube, sollten sich unbedingt anschauen, die Ähnlichkeiten zu dem Lysenkoismus den Kondratjew-Geschichten, dem Peak Oil, dem Genderwahn und auch den Klimawissenschaften, ist ganz, ganz deutlich zu sehen. Und wir sind auf einem ganz, ganz schwierigen Weg, der die freie Entfaltung der Wissenschaft massiv behindert. Darüber sollten wir nachdenken und herzlichen Dank fürs Zuschauen.